Guten Morgen. Freue mich sehr, bei euch zu sein. Wetter war schön bei der Anreise. Das ist immer gut. Und fröhliche Gesichter tun auch gut. Ich habe euch eine Sache mitgebracht. Das heißt Formel 100. Das ist ein missionarisches Projekt. Und ich würde euch gerne mit hineinnehmen in die Entwicklung dieses Projektes. Ist wie eine Art Lesezeichen. Ich habe einen Professor kennengelernt, wird jetzt über 90 sein. Der hat diese Formel entwickelt. Und zwar, das sind drei Bibelverse. Wenn du Kapitel und Vers zusammenzählst, kommst du auf die 100. Deshalb nennt er es Formel 100. Und es ist ein effektives Kurzrezept für Frieden und Freude im persönlichen Leben und in unserer Gesellschaft. Und dann gibt es so drei Verse. Liebt einander, lebt die goldene Regel, vergebt einander. Und die Bibelverse dazu, und dann hast du die Zahl 100. Und auf der Rückseite beschreibt er, dass Gott einem helfen möchte, das umzusetzen, weil alle Menschen brauchen das und sehnen sich nach Friede und Freude im Leben. Und im Moment bin ich da so am Testen. Am Ende gibt es so einen QR-Code und ich habe zurzeit Gottnet da reingesetzt. Also wer die Internetseite öffnet, kommt zu Zeugnissen von Menschen, wie sie zum Glauben gefunden haben. Geplant hatte ich das für die Leipziger Buchmesse. Leider hat die Druckerei es nicht rechtzeitig gebracht. Ja. Deshalb habe ich jetzt einige übrig. Aber ich würde hier gerne sehen, ob wir die noch anders entwickeln können, quasi mit dem QR-Code. Da könnte zum Beispiel ein Code sein, wo Leute in der Webseite auf eine Gemeinde kommen und ein Zeugnis hören von Menschen, wie sie zum Glauben gekommen sind. Oder ich überlege, dass wir das auch mit unserem Missionswerk Neues Leben unten machen, als Weiterführung, wo Leute auf eine Predigt stoßen können, wie sie Gott kennenlernen dürfen. Also es ist in der Entwicklung. Und wer Interesse hat, damit mitzudenken, das mal zu testen, kann nachher bei mir vorbeikommen. Ich habe ein paar dabei, man kann die sich anschauen. So, das war das eine, das mir auf dem Herzen liegt. Das andere ist das Thema unfassbare Freude. Wir haben schon den Philipperbrief gehört. Freude tut uns einfach gut. Worüber hast du dich zuletzt gefreut? Was war das Letzte, wo du sagen könntest, boah, das hat mein Herz froh gemacht? Vielleicht irgendein Geschenk? Etwas, was man dir aus Liebe gegeben hat, mit viel drüber nachdenken, vielleicht rückblickend Erfahrungen, die man gemacht hat, Erfahrungen in diesem Jahr, die einfach gut getan haben, wo man gemerkt hat, boah, das war schön. Oder da hat mir Gott jemanden geschickt, der mich ermutigt hat. Vielleicht hast du eine Heilung erlebt, wo du merkst, hier hat Gott wirklich eingegriffen. Oder eine Hilfe oder in einer Beziehung hast du einfach schöne Zeit miteinander erlebt. Der Grund der Freude bestimmt die Tiefe der Freude. Man kann sich auch über ein gutes Essen freuen. Nur irgendwann ist das schon Gedanken weg, ist gegessen, ist genossen. Das Leben besteht aus Beziehungen und Bezogenheiten. Beziehungsfreude, das ist was Lebendiges mit dem Nächsten, auch in der Gemeinde. Muttertag, ja, ist doch auch Freude. Freude, wenn man seinen Dank zum Ausdruck bringt. Das sind immer so diese zwei Dinge. Wahrnehmung. Wahrnehmung ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und wenn wir den anderen wahrnehmen, das löst auch Freude und auch Dankbarkeit aus. Und dann ist das, was man schenkt, gar nicht so wichtig. Ich weiß, wir haben als kleine Kinder Gänseblümchen gesammelt und haben die stolz unserer Mutter gebracht. Der Wert dieser Gänseblümchen war null. Aber der Gedanke, wir haben unsere Mama lieb, ja, das bringt Freude. Beziehungsfreude, Bezogenheiten, was in meinem Leben passiert. Wir sind eigentlich immer noch Menschen, die in einem Land leben, wo wir beschenkt sind. Wir jammern manchmal auf hohem Niveau, aber uns geht es wesentlich besser als den meisten Menschen dieser Erde. Dass man dann in diesem Setting leben darf. Ich bin dankbar, dass ich in diese Welt hineingeboren wurde. Die Möglichkeiten, die Gott einem gegeben hat. Unsere Freude ist bestimmt durch den Auslöser der Freude. Nur die Freude von Gott als Auslöser hat eine ganz andere Dimension. Wir haben unsere Freuden, aber die Freude von Gott ist viel mehr. Gottes Geschenk in Jesus. Bestimmt kennen viele diesen Bericht aus dem Neuen Testament, wo vier Freunde ihren kranken Freund zu Jesus bringen. Der ist gelähmt, der kann sich nicht bewegen, der kann nicht aufstehen. Und sie haben so ein Vertrauen auf Jesus, dass er helfen kann, dass sie sogar so ein Flachdach aufdecken, weil der Raum, in dem Jesus war, war voll mit Menschen, da kamen sie nicht rein. Und dann ließen sie ihren Freund von oben runter. Und direkt vor die Füße Jesu. Ich wäre gern dabei gewesen, dass, wenn jemand das Dach hier so aufdeckt und dann kommt was runter, da ist ja schon was los. Und dann schaut Jesus diese vier Freunde an, er sieht ihren Glauben und da sagt er zu diesem Kranken, deine Sünden sind dir vergeben. Ich könnte mir vorstellen, die vier Freunde und der Kranke sagt, wir sitzen im verkehrten Film. Also die vier Freunde sagen, wir haben ihn dahin gebracht, damit er geheilt wird. Und jetzt Sündenvergebung. Gottes Handeln ist so viel größer als unseres. Die Freude, die er uns schenkt, weil das Wichtigste neben allen Umständen ist die Rettung unseres Herzens. Und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann, als der Unglaube von den Pharisäern kam, wie kann jemand das vergeben, das kann nur Gott, dann hat Jesus gesagt, damit ihr wisst, dass ich die Autorität habe, sage ich, steh auf, nimm dein Bett und geh. Aber das Entscheidende erstmal war, was Gott schenken möchte. Dieser Zugang zu Gott, Freude in der Gemeinschaft mit ihm zu leben. Jemand hat diese Freude einmal so beschrieben, diese Freude ist so groß, dass sie nicht mehr in dir ist, sondern du bist in ihr. Du lebst in dieser Freude. Du bist erfüllt davon, dass du etwas geschenkt bekommen hast, etwas, das dich erfüllt, das dich so sehr ja, begeistert mitnimmt, ja, nach vorne trägt, dass du nicht abhängig bist von den Umständen, sondern du bist abhängig von dem, der dir Freude schenkt, die über alles hinausgeht. Johann Sebastian Bach, Jesus meine Freude, selbst im größten Leide. Du merkst auf einmal, es gibt eine Freude, die wirklich nicht von Umständen gehalten ist, sondern sie ist gefunden in Gott. Es offenbart einen Halt, eine Geborgenheit, die nur in Gott eingebettet ist. Und diese Freude zu leben, das weckt etwas in uns. Für mich weckt es etwas ganz Schönes. Vorfreude. Wenn etwas größer sein kann als Freude, ist es Vorfreude, wo wir uns ausmalen, wie es sein kann. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, was heißt jung? Ich habe ihn mit 20 Jahren einmal im Fernsehen interviewt und dann noch einmal, als er 40 war und todkrank, voll mit Schmerzen und Leid und Not. Und ich habe ihn gefragt, dann in diesem Gespräch, worauf freust du dich, wenn du in den Himmel kommst? Und ich dachte, mit so vielen Schmerzen, wie er hat, wird er jetzt sagen, keine Schmerzen mehr, kein Leid. Und er schaut mich nur an und sagt, ich freue mich darauf, Jesus in die Arme zu laufen. Vorfreude. Aus dieser Beziehung leben und dann eine Vorfreude haben. Christen leben in der Vorfreude, dass Jesus wiederkommt. Das glauben wir doch alle. Aber was bedeutet das? Erlösung, Heil, Ewigkeit, Gegenwart Gottes von Angesicht zu Angesicht. Es gibt so Situationen, da wird man herausgefordert. Da ist Freude und dann ist da auch Trauer und das hat alles so seine Geschichte. Auch das Volk Israel hatte das und unter Esra sind sie ja ausgezogen von Babylon, wo sie in der Gefangenschaft waren und haben sich in Jerusalem wieder versucht ansässig zu machen. Es war ganz schwierig, ja, zwei Jahrzehnte haben sie versucht da Fuß zu fassen, aber kriegten die Mauer nicht errichtet wieder, die Tore nicht eingesetzt und dann auf einmal passiert es ganz schnell, dass durch Nehemia innerhalb kurzer Zeit das alles gelingt. Und da war Freude und auch Trauer. Da heißt es, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten hießen alles Volk schweigen und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern. Denn sie hatten die Worte verstanden, die ihnen kundgetan waren. Verstehen, das, was wir in Gott haben, das bringt eine unwahrscheinliche, lebendige Freude aus dieser Beziehung zu Gott heraus. Wir haben einen Gott, der unsere Vergangenheit geklärt hat. Ich weiß, da ist Vergebung. Dieser Gelähmte, deine Sünden sind dir vergebend. Das Entscheidende. Ich habe eine ganz andere Grundlage des Lebens, eine Beziehung zu Gott. Freude in unserer Zeit, in der Gegenwart. Zu wissen, Gott ist bei einem. Sein Geist führt und leitet uns. Und im Blick auf die Zukunft. Diese Welt ist verrückt. Was alles passiert. Man kriegt das ja gar nicht mehr auf Reihe. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir morgens noch die Nachrichten anschauen will, weil es passiert immer was Neues und es ist doch nichts Neues. Das, eigentlich, was immer da ist, ist ein Chaos dieser Menschheit. Und da weiß ich, aber meine Zukunft ist nicht die Entwicklung dieser Welt. Meine Zukunft ist in der Gegenwart Gottes, bei ihm. Und das gibt so eine unwahrscheinliche Gelassenheit. Ich habe Perspektive. Ich darf mich freuen. Ich finde in dieser Beziehung, dieser Freude, finde ich Führung. Gott ist da. Das tut richtig gut. Ich bin im November, Sonntagabends, 22 Uhr, auf dem Weg nach Chemnitz, bin ich bei Erfurt auf der Autobahn hängen geblieben, Motorschaden, es knallte und machte Geräusche, die ich noch nie gehört hatte. Und dann sitzt du da rechts und was machst du jetzt? Da kommt bei mir immer erstmal so der kleine, nicht Panik, aber Hilfe, was mache ich jetzt? Knopf, der gedrückt wird. Und dann rufst du erstmal den Abschleppdienst an und dann merkst du auf einmal, hey, du bist unterwegs mit deinem Herrn. Er sieht dich, er weiß, wo du genau bist und entspann dich, was immer ist, es wird gut werden. Am nächsten Morgen soll ich Leute in Dresden abholen vom Flughafen. Okay, irgendwie wird das gut werden. Lange Geschichte, war alles sehr kompliziert. Ich habe auch stundenlang telefoniert, um ein Mietauto zu kriegen. Aber es hat alles geklappt. Wir dürfen gelassen sein. Wir haben einen Gott, der uns führt. Wir sind in Gemeinschaft mit ihm und mit Menschen. Wir können Freude teilen. Für mich ist das eine Freude, multipliziert hoch drei, vollgepumpt mit Vorfreude. Eine Freude auch für das Heute, Gottes Hilfe, Gottes Erkenntnis. Freude, dass er da ist. Und ich erlebe viele Christen, denen fehlt einfach nicht Freude, sondern die Begeisterung der Freude. Ich frage mich, hey, wie ist das denn? Wie wird das sichtbar? Viele sind scheinbar so vom Leben her freudlos, gehören zum Ja-Aber-Club. Ne? Irgendwas wird gesagt und der Nächste sagt Ja-Aber. Ne? Eigentlich sollten wir zum Dennoch-Club gehören. Dennoch bleibe ich stets bei dir, dennoch halte ich mich an dein Wort, dennoch vertraue ich dir. Und ich habe mich gefragt, woran liegt es, dass im Glauben an einen Gott, der es sehr gut mit uns meint, es oft so als einengend empfunden wird. Wobei Freude doch an Gott unsere Kraftquelle ist. Und ich bin so auf drei Dinge gestoßen. Einmal ein Kampf mit zwei unterschiedlichen Welten oder Realitäten. Wir sind in einer Kampfzone. Wir sind in einem Umfeld, wo wir uns fragen müssen, als Christen, welche Werte möchte ich leben? Jesus hat gesagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Es gibt Wertestrukturen. So, nach welchen richtest du dich aus? Worum geht's? Unterschiedliche Werte, Lebensphilosophien. Entweder ich habe einen Gott, der über mir steht, der mich führt, der mich leitet, der mich erlöst hat, der mir aber seine Ziele zeigt und der möchte mich segnen, damit ich diese Ziele, seine Ziele für mein Leben erreiche. Auf seinem Weg, auf seine Art und Weise. Er ist der Herr. Oder ich sage, nein, mein Wille bestimmt mich. Was ich möchte, was ich als gut empfinde, was ich denke, was in dieser Welt gut hineinpasst, was die Mehrheit hier auch macht und vielleicht vertritt, nach dem möchte ich mich ausrichten. Da wird viel angeboten. Unsere Welt ist schön. Es wird viel angeboten. Jesus wurde ja in die Wüste geführt vom Teufel und er wurde versucht. Und er wurde versucht mit der Schönheit dieser Welt, mit der Macht und Können dieser Welt. Und Jesus hat es einfach abgelehnt, weil die Welt ist nicht genug. Es reicht nicht aus. Es trägt nicht. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ich lebe in einer Welt, wo die meisten Menschen sich ihr Ziel in dieser Welt suchen. Und ich weiß aber, da ist ein Gott, der ganz anders führt, der uns zum Ziel bringt, aber es passt nicht überein mit dem, was in dieser Welt ist. So wie finde ich meinen Weg? Wir schauen so oft auf das Sichtbare, aber das Unsichtbare verlieren wir aus dem Blick. Im 2. Korintherbrief heißt es, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich habe manchmal so den Eindruck, es ist nicht die Herrlichkeit dieser Welt, die uns herausfordert, die uns verblendet. Es ist die massive Sichtbarkeit dieser Welt. Durch die Medien, du kriegst das ja ständig um die Ohren gehauen. Was du an Angeboten hast, was du an Möglichkeiten hast, was du alles tun könntest. Das geht auch mit den negativen Nachrichten. Die werden auf einmal so groß, weil ich dieselbe Nachricht 100 Mal am Tag gehört oder gesehen habe. Und es prägt uns. In jegliche Richtung. Nur das Angebot von diesen Dingen, die wir dann sehen, weckt in uns eine Angst, etwas zu verpassen. Wenn ich das nicht habe, verpasse ich was? Oder wenn ich nicht dazugehöre, bin ich nicht mehr jemand? Man darf nicht vergessen, den Satz müsst ihr euch mitnehmen, die Freuden dieser Welt haben alle ein Verfallsdatum. Sie haben ein Verfallsdatum. Alles, was sie dir im Moment geben, an Glück, Zufriedenheit, Geborgenheit, Sicherheit, es wird keinen Bestand haben. Sie haben alle ein Verfallsdatum. C.S. Lewis hat mal was sehr Interessantes gesagt. Er sagt, wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Das muss man sich immer vor Augen halten. Josua, der das Volk ins verheißene Land geführt hat, das Land, wo Milch und Honig fließt, ja, das beste Land, das du haben konntest, das, wofür sie gekämpft haben, wo Gott sie mit Wunder hineingeführt hat, dieses gesegnete Land, das sagt Josua am Ende, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was er quasi sagt, ihr kommt in eine Welt hinein, die ist attraktiv, schön und wunderbar. Und sie wird sich auch euch herausfordern. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das sind so diese Grundsatzentscheidungen, die man treffen muss. Das andere, was uns vielleicht auffällt, die Freude nach außen rauskommen zu lassen, ist nicht nur, dass uns anders ablenkt, sondern auch, dass da eine Beziehung zwischen Trauer und Freude ist. Der Weg ist ja nicht einfach. Man muss mal die Situation von Israel verstehen. Sie waren ja in der babylonischen Gefangenschaft. 70 Jahre haben sie dort verbracht. Warum waren sie da? Für 490 Jahre haben sie das Sabbatjahr des Herrn missachtet. Gott hat gesagt, lass das siebte Jahr das Land ruhen. Und die haben sich gedacht, wenn ich dann noch arbeite und ernte, verdiene ich noch mehr. Und dann hat Gott am Ende gesagt, okay, die Ruhe für das Land hole ich zurück. Ihr geht in Gefangenschaft, seit 70 Jahren in Babylon. Kennt man ja das Lied bei den Flüssen von Babylon? We sat and wept und haben da gesessen und geweint, weil sie vermissten Jerusalem. Da war Trauer. Und dann auf einmal, mit Esra sind sie erst hochgezogen, nicht so gut gelaufen. Und dann kommt die Sache mit Nehemia, diesem Mundschenk, diesem Vertrauten des Königs. Und innerhalb von 52 Tagen schafft er das, was die in 2 Jahrzehnten nicht geschafft haben. Der hat in 52 Tagen die Stadtmauern alle repariert. Die Stadttore wurden eingesetzt. Und den Feinden ringsherum wurde gesagt, ihr habt kein Anrecht auf dieses hier. Es ist Gottes Stadt und wir sind sein Volk. Und da war eine unwahrscheinliche Freude, dass das geschehen ist, eine riesige Freude. Und Esra sprach zu ihnen und sagt, geht hin und esset fette Speisen, trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nicht sich vorbereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Da war auf der einen Seite Freude und im selben Atemzug wurde aber auch das Gesetz gelesen. Sie hatten eine große Feier und Gottes Wort wurde gelesen. Und dann hörten sie auf einmal, was Gott eigentlich ihnen verheißen hatte und erwartet hatte. Und sie fingen an zu weinen. Sie wurden traurig, denn sie erkannten auf einmal, wie sehr sie schuldig geworden waren an diesem Gott. Und in diese Situation hinein sagt dann Esra, seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Gute Nachricht. Was ist ein Unterschied zwischen erwischt oder überführt werden? Wenn ich erwischt werde, hat mich jemand anders dabei ertappt, etwas getan zu haben, was ich nicht tun sollte. Also ich bin erwischt worden. Überführt werden hat viel oft mit mir zu tun. Überführt werden ist, wenn ich erkenne, du bist zu Recht erwischt worden, was du getan hast, war es nicht richtig. Ich bin überführt von Wahrheit und Recht. Und auf einmal merkst du, wenn du diese Überführung hast, wenn du das erlebst, dann kommt manchmal auch Trauer ins Herz. Und das hatten das Volk Israel dort. Eine Trauer über das, was sie eigentlich versaubeutelt alles hatten. Und das war ein Prozess von Tränen und Trauer, aber auch Freudentränen. Es war ein Hin- und Hergerissensein. Wir leben ja in dieser gottlosen Zeit los von Gott. Das ist auch los von seinem Segen. Und auf einmal zu begreifen, was das alles beinhaltet. Und wie wichtig es ist, dass wir mit Gott leben. Das größte Gebot wäre ja auch die größte Schuld. Ja? Und wir sollen Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Unsere Verantwortung Gott gegenüber, dem Nächsten gegenüber. Und wir leben in einer verrohten Gesellschaft. Und die Frage ist, wie willst du das verändern? Unsere Gemeinde in Wölmersen, wir ziehen um. Wir warten noch verzweifelt auf die Baugenehmigung, die schon eigentlich da sein müsste. Aber wir werden nach Altenkirchen ziehen. Wir sind eine Regionalgemeinde, wo Leute hinfahren. Die Räumlichkeiten, die wir jetzt haben, können wir nicht mehr verändern. Sie sind uns zu klein. Wir ziehen um, bauen eine schöne, neue Gemeinde, wunderbar. Nur das Gebäude wird das nicht bringen. Kostenvoranschlag ist 4 Millionen. Das Geld kriegen wir auch zusammen. Irgendwie schaffen wir das. Dann zahlst du halt ein paar Jahre dran, aber das kriegen wir hin. Aber das Gebäude wird es nicht bringen. Das Entscheidende sind wir als Gemeinde, wir als Menschen, die mit diesem Gott leben. Die brennende Fackeln sind, die Licht sind, die auf Menschen zugehen. Menschen einladen, Gemeinschaft teilen. Den Segen Gottes, den wir in der Gemeinschaft mit Gott haben, den Nächsten ja zeigen und wissen lassen. Ich habe mich gestern geärgert. Ich war bei Aldi einkaufen, was ich eigentlich gerne mache, weil ich kaufe immer das ein, was mir gefällt dann auch noch. Aber dann stehe ich da auf dem Parkplatz und eine Frau gibt mir ihren Einkaufswagen und die kann kaum gehen, sagt, oh, tut alles so weh. Und ich sage, haben Sie mit der Hüfte? Und die sagt, nee, ich habe Schmerzen von hier, ist da hingezogen und ich wünsche alles Gute und so weiter. Und dann auf einmal, sie geht in ihr Auto, fährt weg. Und ich sage, Wilfried, du Idiot, warum hast du nicht für sie gebetet? Warum hast du nicht gesagt, darf ich für dich beten? Ich bin doch ein Mensch, der Gott kennt, der einen Gott kennt, der heilen kann. Wir haben das selbst in unserer Nachbarschaft erlebt, wie Gott Menschen geheilt hat. So warm tue ich es nicht. Das Entscheidende ist nicht das Drumherum, das Entscheidende sind wir. Lebe ich diese Freude, dieses Vertrauen, diese Kraft, die Gott mir gegeben hat, lebe ich es. Setze ich es um. Klar, ich habe noch für die Frau dann für mich gebetet und habe gesagt, ja, du kannst es auch so hören. Aber ich habe mich geärgert, weil ich das nicht ergriffen habe. Vielleicht wäre ich der einzige Mensch gewesen in ihrem Umfeld, der ihr bewusst gemacht hätte, da ist noch etwas, das mehr ist, als was du kannst und die Ärzte. Da ist ein Gott, der helfen kann. Traurigkeit. Es gibt eine gewisse Traurigkeit. Traurig, weil man versagt hat, weil man es nicht so gemacht hätte, wie man es hätte tun sollen. Aber dann steht auch wieder dem gegenüber, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Okay, ich weiß, da ist Freude im Herrn. Und ich möchte, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Ich bin traurig drüber. Aber nicht nur erwischt, ich bin überführt. Ich möchte anders leben. Diese Freude hat eine Überwinderkraft. Die Vorfreude, das Ziel ist vor Augen. So, ich glaube, das ist so das andere, dass wir leben aus dieser Freude heraus. Und das dritte ist, warum es manchmal so schwer fällt, sie haben das Danken vergessen. Das Loben. Gott thront über dem Lobpreis seiner Kinder, Psalm 16. Jesus heilt 10 Aussätzige. Nur einer kommt zurück, um zu danken. Zu sagen, danke für das, was du für mich getan hast. Freude sollte geteilt werden und wird durch Dank verkündigt. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und süße Getränke und sende davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Ich finde das spannend, wie viel im Alten Testament gefeiert wurde. Gott liebt Feiern. Er möchte, dass wir feiern. Gott hat von seinem Volk verlangt, dass sie den Zehnten geben. Was macht denn Gott mit dem Zehnten alles? Lagert er das irgendwo? Verkauft er das zu Sonderpreisen irgendwo hin? Was hat denn Gott mit dem Zehnten gemacht? Klar, die Leviten haben einen Teil bekommen. Die haben damit gefeiert. Gott hat es ihnen wieder zurückgegeben in den Festen. Mach mal so ein Laubhüttenfest. Da wurde richtig gefeiert. Und die Feste waren doch nicht einfach nur Feste, um was zu feiern, sondern sie waren Feste, die Erinnerungen wachgerufen haben. Erinnerung an die Treue und die Größe Gottes. Wenn wir das immer wieder feiern, das macht was. Ein großes Freudenfest, weil wenn man verstanden hat, wer der Herr ist, dass er unsere Stärke ist, dass ich irgendwo begriffen habe, ich bin versorgt, getragen, geführt und erlöst. Das verändert den ganzen Fokus. Wenn du weißt, ich bin unterwegs mit dem allwissenden, allmächtigen, allgegenwärtigen Gott, dann habe ich ein Fundament, auf dem ich mich bewegen kann. Das gibt mir eine Gelassenheit und eine Vorfreude, was Gott tun möchte. Und wir erkennen Gottes Handeln in so vielen Dingen und wir erinnern uns und wir sollten viel mehr feiern. Gott loben, ihn preisen für das, was er getan hat. Dazu gehört auch etwas. Dazu gehören, ich nenne das mal, lebendige, gelebte Erfahrungen. Du kannst das feiern, was mal schon vor 10 Jahren gewesen ist. Das hat ja an seiner Wertigkeit nichts verloren, was Gott da getan hat. Aber alles wird lebendiger und näher an uns heran, wenn du sagen kannst, das habe ich mit Gott letzte Woche erlebt. Da bin ich ihm begegnet. Da hat er mir geholfen. Ich habe ja, ich weiß nicht, wie viele Fernsehsendungen moderiert. Und ich hatte einen Gast. Das ist die einzige Sendung, die ich fürs deutsche Fernsehen in Englisch gemacht habe, mit Untertiteln dann im Gespräch. Dan Woodley hieß der. Der war ein Mitarbeiter bei Compassion, diesem christlichen Kinderhilfswerk. Die sind weltweit unterwegs. Und der war in Haiti, als dieser große Tsunami kam. Und er war in einem Hotel im Aufzug, als der Tsunami dieses Hotel traf. Und alles stürzte zusammen. Und er war begraben in dieser Fahrstuhlkabine. Und dann hat man so Klopfzeichen gegeben, gerufen. Dann hat er gemerkt, in der Nachbarkabine ist auch noch jemand, ein Einheimischer aus dem Land. Und dann hat man sie gehört. Es gab so eine Rückmeldung. Und dann hat man sie vergessen. 65 Stunden. Er sagte, ich war so dankbar für mein Smartphone, mein Handy, weil da war eine Lampe dran. Ich konnte wenigstens sehen, wo ich bin und wie ich mich verwundet hatte und wie ich vielleicht das ein bisschen verbinden kann. Und dann ist er ein Gespräch gekommen mit dem anderen in der Nachbarkabine und hat dem von Jesus erzählt. Hat ihm erzählt, was sein Leben Halt gibt, auch in diesen Situationen. Und der hat Jesus angenommen. Und dann hat er ihm gesagt, so jetzt müssen wir aber Gott loben und preisen. Und da hat er ihm Lobpreislieder beigebracht und die haben angefangen, Lobpreislieder zu singen. Und die hat man gehört. Und durch die Lieder wurden sie dann gefunden und befreit. Nach 65 Stunden. Lobpreis, Gott danken, ihn loben, das zieht Aufmerksamkeit. Und dann merkt man auf einmal, dass Gott alles im Griff hat, dass Gott den Überblick hat. Nehemia, der ja das mit seinem Tun ausgelöst hat, diese Freude, der war ja Mundschenk. Und der hat das gewagt, weil Jerusalem ihm wichtig war, sich traurig vor den König zu stellen, das tut man nicht. Die hatten also komische Gesetze. Wenn du dem König nicht gefällst, kannst du direkt ein Todesurteil unterschreiben. Das war ja auch bei Esther so. Ne? Wenn der König nicht den Zepter ihr entgegengereicht hätte, das wäre das Ende ihrer königlichen Karriere gewesen. Ja, du warst abhängig von der Reaktion. Du wagst etwas und Nehemia tut das. Und der König ist so wohlwollend. Und du fragst dich, warum? Warum ist auf einmal der König so wohlwollend? Und dann liest du in der Geschichte, das persische, babylonische Reich war ja riesig. Die hatten ja viele dieser Unterstaaten. Und Daniel war ja der Oberste von denen, die das mitverwaltet haben. Das hängt ja alles ein Stück zusammen. Und in den nördlichen Ecken, da wo in der Nähe von Jerusalem, da war eine Region, die war Unruhe. Und dem König war das eine Hilfe, wenn sein Vertrauter, der Mundschenk war ja ein Vertrauter, dort ist, wo im Moment gerade Ärger ist. Das heißt, dem König kam das gelegen. Gott hat das benutzt, diese Unruhe, damit der König Nehemia dorthin schickt. Und dann nicht nur gibt er ihm alles, was er erbittet, weil Nehemia hat ja vorher gebetet, was er alles braucht. Der hat gekriegt die Briefe, der hat die Zusage für das Bauhaus bekommen, der hat ja alles vorbereitet. Und der König setzt noch einen drauf, weil Gott da drin steckt. Der sagt, und ich gebe dir auch noch Soldaten mit. Du brauchst noch ein bisschen Schutz, das wird nicht einfach da oben sein. Geh nicht alleine. Und du merkst auf einmal, da ist ein Gott, der alles im Umfeld um uns herum vorbereitet. Und wir sind eingebunden in einen Gott, der alles im Blick hat. Wir haben einen Gott, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Er kennt unsere Vergangenheit, er bringt sie in Ordnung. Unsere Gegenwart, er hilft uns durch sein Wort und seinen Geist. Und die Zukunft wird er mit uns teilen, er ist bei uns. Sich daran freuen, das gibt einfach Kraft. Die Herausforderung anzunehmen, den Alltag, das, was uns herausfordert, den Nächsten zu lieben und dann einfach zu sehen, was Gott tut und dann diese Feste zu feiern. Wir dürften mehr Feste feiern. Ich lese im Neuen Testament, Epheserbrief, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen, geistlichen Liedern. Tröstet einander. Oder im Hebräerbrief, lasset uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Dieses Wort anspornen wird übersetzt eigentlich als Wort irritieren. Wir sollten so leben, dass wir die anderen Leute irritierend herausfordern, auch so zu leben. Von Freude ergriffen. Lasst uns das Lobopfer darbringen, dass seine Frucht der Lippen in ihn bekennen und Gutes tun nicht vergessen. Freude und Dank bilden eine Einheit. Und ich habe mich dann so gefragt, was muss ich tun, damit ich in dieser Erkenntnis weiterlebe, dass ich das nicht aus den Augen verliere. Weil wie gesagt, so viel kommt unseren Weg und man wird blockiert. Und dann war ich unterwegs mit meinem Smartphone, mit meinem Handy. Und dann geht man so durch Facebook, Insta, Snapchat, was immer. Man geht da durch und auf einmal entdecke ich A.T. Kendall. Das ist Robert Tillman Kendall. Den habe ich mal vor über 40 Jahren gehört. Und zwar in Bristol in England. Da waren wir bei Spring Harvest. Wir, das heißt die Vertreter der Deutschen Evangelischen Allianz, wir waren dort, wir wollten uns das anschauen. Weil damals gab es das schon, was wir heute als Spring-Gemeindeferienfestival haben. Das hatten die in England an drei Orten mit über 70.000 Teilnehmern. Und da sind wir hingegangen und er hielt dort die Predigt. Ich habe noch nie so eine tolle, gute Predigt über Josef gehört, wie von ihm in dieser Veranstaltung dort. BBC hat aufgezeichnet, zwei Gottesdienste, einmal nur durchprobiert, ne? Und dann haben sie ein Live nochmal gemacht, ne? War spannend, das alles zu erleben, aber seine Fähigkeit zu kommunizieren. Und den finde ich da wieder. Jetzt ist der aber weit über 90. Der sitzt in so einem Ohrensessel-Operstuhl, ne? So aus Leder, saß er zurück mit der Bibel auf dem Schoß. Und ich frage mich, was macht er denn jetzt? Ne? Und dann erklärt er so Dinge, die ihm wichtig geworden sind. Er ist immer noch dabei am Verkündigen. Er kann es nicht lassen, was ich gut finde. Und dann sagt er, ich wurde gefragt, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung, was ist denn das Entscheidende für den christlichen Dienst? Und dann sagt er nur zwei Dinge. Er sagt, es braucht nur zwei Dinge. Lies die Bibel, bete jeden Tag. Er sagt, das ist das Fundament, aus dem alles herauswächst. Lies die Bibel und bete jeden Tag. Und da muss ich natürlich an meinen Vater denken. Weil der hat dieses Lied, Read Your Bible, Pray Every Day, vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Und ich weiß nicht, wie viele von euch das noch kennen. Ne? Das haben wir als Kinder immer gesungen. Lies die Bibel, ja, Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ne? So ging das irgendwo. Mit Handzeichen haben wir das schön gesungen. Hängen geblieben für die letzten 50 Jahre. Ist so eine Wahrheit. Lies die Bibel und bet jeden Tag. Bibel lesen, immer mit einem Stück Papier und einem Bleistift in der Hand oder einem Kugelschreiber. Das, was du erkennst, was dir wichtig ist, festhalten. Beten, alles Gott bringen. Ich habe eine Gebetsliste, die ist die ist riesig. Und ich habe jetzt gesagt, das funktioniert nicht mehr, Herr. Und ich habe jetzt Gebetsinseln erschaffen. Ich habe mir 7 Schwerpunkte ausgesucht und habe gesagt, ich kriege das nicht alles hin, aber ich möchte an einem Tag nur für mich selbst beten, für meine Anliegen, für meine Bedürfnisse, für mein Leben, für mein geistliches Leben. Ich möchte beten für Familie, ich möchte beten für Gemeinde, ich möchte beten für die Arbeit, die wir tun. Ich habe es aufgeteilt auf 7 Tage, damit man es packen kann. Aber das ist das Fundament. Lies die Bibel, bete jeden Tag. Ich wünsche uns eine unaussprechliche Freude. Diese Freude kommt aus der Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Nur Beziehung geht immer beide Wege. Gott zu uns, wir zu ihm. Und ich wünsche es uns von ganzem Herzen, dass wir in dieser Beziehung einfach lebendig bleiben. Und dass wir es feiern, dass wir diese Beziehung haben. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die unwahrscheinliche Freude, die du uns schenkst in der Gemeinschaft mit dir. Dass das immer wieder sichtbar wird und ja, erfahrbar wird, dass du lebst. Du bist der auferstandene Herr. Du bist bei uns. Du führst uns. Und Herr, ich bitte dich um unwahrscheinlich viel Freimut und Freude, einfach über das zu reden, das weiterzugeben, dafür zu danken, was du in unserem Leben tust. Die kleinen und die großen Dinge. Die Nöte, die du zulässt und wo du uns durchträgst. Die Herausforderungen, die wir mit dir meistern können. All das Wunderbare, das wir erleben, Herr, dafür möchten wir dich loben und preisen. Und wir möchten es verkünden, untereinander zur Ermutigung, aber auch in diese Welt hinein, damit sie sieht, wer du bist und wie groß du bist. Gepriesen sei dein Name. Amen.